Datenschutz im Ohr. Dein Podcast vom DSGVO Erste-Hilfe-Koffer für Solo-Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen bis 19 Mitarbeiter im Büro. Wir sprechen über die verschiedensten Herausforderungen, die der Datenschutz für dein Unternehmen mit sich bringt. Du bekommst wichtige Infos, was es zu beachten gibt und wertvolle Tipps zur Umsetzung der einzelnen Schritte. So geht DSGVO einfach und leicht. Und das lieben wir. Bist du bereit, in die Welt der DSGVO einzutauchen? Los geht's!
Ein fröhliches Hallo zu einer weiteren Podcast-Folge. Und heute habe ich wieder einen ganz spannenden Gast dabei, weil es geht nämlich auch um ein verdammt spannendes Thema, nämlich um das Thema Bewerbervertrauen gewinnen, Datenschutzpannen vermeiden. Und da freue ich mich, dass heute die Monika Bendel da ist und unser Interviewpartner ist von der Market Faction. Und ich muss mal kurz nachlesen, was sie mir geschrieben hat, weil das finde ich echt spannend. Meine Kunden sagen mir oft, dass ich einen hohen Coaching-Anteil habe und das ohne Coach zu sein. Und wir steigen dann gleich ein. Was dich ausmacht, ist, dass du keine Stereotypen in deiner Beratung erzeugst, sondern Personas, weil du sagst, jeder ist tatsächlich einzigartig und das Ganze machst du auf eine sehr menschliche Art und Weise. Es wird spannend und ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Und jetzt, liebe Monika, stell du dich doch einfach mal vor, erzähl ein bisschen was über dich und über das, was du tust.
Ja, vielen lieben Dank. Ich bin, wie Corinna gerade schon sagte, Monika Bendel, die Inhaberin der strategischen Marketingberatung Market Faction. Und ich begleite schon seit über 20 Jahren Unternehmen im Marketing. Davon war ich viele Jahre auch als Marketingleiterin in der Industrie bei einem Global Player Marketingleiterin tätig, bevor ich mich 2017 erst nebenberuflich und 2020 dann hauptberuflich selbstständig gemacht habe. Und mit meinem Unternehmen entwickle ich individuelle Marken- und Employer-Branding-Strategien für KMUs, überwiegend aus der Gesundheitsbranche, aber auch aus der Industrie und vor allen Dingen Handwerker sind so meine absoluten Herzenskunden, damit die sichtbar werden und die passenden Mitarbeiter gewinnen können. Und mein Ansatz ist keine Schablonen, keine Buzzwords, sondern Klarheit, Substanz und Haltung. Das heißt, wer zu mir kommt, der kriegt nicht zu hören, ach, ich hatte schon, keine Ahnung, 30 Metallbauer und du bist der 31. Hier ist meine Blaupause, bitte mach. Sondern ich schaue mir jedes Unternehmen ganz individuell an, weil jedes Unternehmen, jeder Mensch ist einzigartig. Und eine Strategie muss immer zu den Menschen und zu den Unternehmen passen, damit die auch wirklich gelebt werden können. Und das ist auch der Grund, warum meine Kunden ganz oft sagen, Mensch, du hast einen extrem hohen Coaching-Anteil, weil ich nutze unheimlich gerne die Fragetechnik aus dem Coaching, bin aber gleichzeitig kein Coach, sondern Beraterin.
Ja, und du hast schon was ganz Wichtiges angesprochen. Einer meiner Lieblingskunden sind ja auch der Handwerkerbereich, weil ich da seit 34 Jahren schon unterwegs bin. Fachkräftemangel. Ich glaube, um dieses Wort kommt man nirgendwo drum rum. Das hört man überall, egal mit wem man spricht, egal wo man irgendwo ist, ist ein allgegenwärtiges Thema. Wie schätzt du die Bedeutung heutzutage ein?
Der Fachkräftemangel ist real. Wenn man sich so die demografische Kurve anschaut, früher hatten wir einen Tannenbaum so nach dem Krieg gehabt. Es gab viele junge Menschen so in den Babyboomer-Jahren, wie sie es so schön heißen. Und es gab weniger alte Menschen. Und dann hat sich dieser Bodensatz, sage ich mal, nach oben hin verschoben und es wird immer extremer. Und selbst wenn wir eine sehr hohe Zuwanderungsrate haben bis zum Jahr 2060, werden wir deutlich weniger Fachkräfte haben, als wir sie heutzutage haben. Und selbst heutzutage ist ja so, dass in vielen Branchen es einfach zu wenig Menschen gefühlt gibt, die den Beruf noch ausüben wollen. Und sagen wir es mal so, wir tun ja gerade alles dafür, dass die Zuwanderungsrate eher gering ist als hoch. Und deswegen ist es nach wie vor sehr wichtig, sich um dieses Thema zu kümmern. Denn es gibt Fachkräfte, es gibt Menschen, die Handwerksberufe oder welche Berufe auch immer mit Leib und Seele machen, mit absoluter Begeisterung machen. Und nur sie entscheiden sich sehr bewusst dafür, für wen sie arbeiten. Und gerade KMUs leiden ja daran, dass es ihnen schwerfällt, im Wettbewerb mit den großen Marken sichtbar zu werden und verfallen da doch sehr oft in Resignation. Ich habe zum Beispiel gerade einen Kunden, der ist im Prinzip der Einzige, der sich jetzt mit diesem Thema in seiner kompletten Region auseinandersetzt und da entsprechend sichtbar werden will, ist für den natürlich fantastisch, weil er hat keine Konkurrenz draußen.
Da bin ich nämlich schon dabei, was ich auch feststelle. Wie gesagt, ich bin ja seit 1991 selbstständig und wir haben ja auch immer irgendwo Mitarbeiter gesucht. Und mir fällt auf, dass die Firmen immer noch so in den alten Mustern hängen. Also früher war es ja so, man hat eine Stellenanzeige irgendwo in die Zeitung gesetzt und konnte sich dann aussuchen, wen man nimmt. Heutzutage sieht es ja, glaube ich, ein bisschen anders aus. Da müssen die Firmen umdenken. Wie stehst du dazu? Also sind die alten Muster noch das, was man gehen sollte? Oder wie siehst du den Ansatz?
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und das funktioniert leider Gottes so gar nicht mehr. Also wir haben keinen Arbeitgebermarkt mehr, sondern einen Bewerbermarkt. Das heißt, die Bewerber können sich frei aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Und wenn man sich so Stellenanzeigen durchliest, dann liest man immer wieder, beispielsweise, wir sind modernes Unternehmen mit flachen Hierarchien. Also da fängt man das gerne schon an. Das war früher wie den Lebensläufen und Anschreiben, wo dann immer diese Standardbausteinsätze kamen. Das lockt einen Hund nicht in einem Ofenreuer von. So ist es halt heutzutage auch. Heutzutage geht es darum, herauszufinden, warum sollte man in diesem Unternehmen arbeiten? Was ist der Daseinszweck dieses Unternehmens? Und auch so einen gewissen Social Proof haben. Also idealerweise auch Mitarbeiterstimmen damit einbringen und gerne auch mal die Mitarbeiter befragen. Warum arbeitet ihr eigentlich gerne in diesem Unternehmen? Was macht uns so besonders? Und witzigerweise kriege ich da immer ganz andere Antworten, als wenn ich die Inhaber frage oder die Führungskräfte. Das ist aber das, was tatsächlich im Recruiting dann hinterher zieht. Und du hast es gerade angesprochen mit der Stellenanzeige in der Zeitung. Ich frage die Menschen immer, wenn ich weiß, sie haben so eine Stellenanzeige geschaltet und wie viele Bewerber sind da drüber reingekommen?
Wie viele sind gekommen?
Genau.
Viele, aber nicht die, die man braucht. Ne? Das ist die Standardantwort.
Tatsächlich null. Also die Antwort ist null und die haben ganz oft sehr viel Geld dafür in die Hand genommen. Und ich sage, wer heutzutage noch auf ein langes Anschreiben mit Lebenslauf und Zeugnissen und so besteht, da bewirbt sich keiner drauf. Die haben weder die Zeit noch die Lust dazu, weil die können sich sehr frei aussuchen. Meine Empfehlung ist, den Bewerbungsprozess so kurz wie möglich zu halten und zu schauen, passt es menschlich. Den Rest, den kann man hinterher immer noch abklären. Hat er die nötigen Qualifikationen? Hat er die Ausbildung? Was für eine Ausbildung hat er? Und Dinge kann man den Menschen auch beibringen, falls etwas fehlt. Was ganz wichtig ist heutzutage, matcht es, passt die Person in mein Unternehmen. Weil wenn es nicht passt, kann das fatale Folgen für das Unternehmen haben.
Ja, und da sprichst du was an. Ich merke schon, das ist deine Leidenschaft. Du bist im Flow, bist mir teilweise jetzt ein bisschen zu schnell. Nochmal kurz zurück. Alte Muster, also das heißt, das hast du eben mal schon so angesprochen, wir sind im Bewerbermarkt. Also das heißt, heutzutage muss man eigentlich davon ausgehen als Unternehmer, dass man nicht sozusagen sich aussuchen kann, welcher Bewerber, sondern ich muss mich als Unternehmen bei dem zukünftigen Mitarbeiter bewerben. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Umdenke, die auch im Handwerksbereich so oftmals noch gar nicht passiert ist. Die Jüngeren, die jetzt vielleicht als die Nachfolge übernehmen, die haben das vielleicht schon eher auf dem Schirm. Aber ich habe so das Gefühl, so eingestandene Unternehmen, nicht nur Handwerker, wir können ja jede Branche nehmen, ob auch im produzierenden Gewerbe oder sonst wo sind, die haben einfach immer noch im Kopf, ich mache eine Anzeige und die kommen. Aber dieses ich muss mich als Unternehmen sexy darstellen, dass der Mitarbeiter Bock hat, zu mir zu kommen. Und da reicht es nicht aus, zu schreiben, ich biete einen Tankgutschein für 50 Euro im Monat. Weil die Bewerber haben ja heute die Möglichkeit, auszusuchen, wo sie hingehen wollen. Und das ist, glaube ich, das, was ich noch mal genauer herausstellen möchte, weil das ist, glaube ich, ganz eklatant, weil da der Gedankenwechsel noch gar nicht da ist. Ne? Wie kann man denn, also was würdest du empfehlen, jetzt nicht deine ganze Palette darlegen, aber was würdest du empfehlen, wie kann man heute Fachkräfte gewinnen? Ich denke mal, wenn ich so an die Jugend denke, meine Kinder sind jetzt Mitte 30, Zeitung haben die, glaube ich, noch nie abonniert, lesen die auch nicht, sondern die sind natürlich online unterwegs und ja, was würdest du mal so ein paar Punkte nennen, wo du sagst, wie kann ich heute als Unternehmen Fachkräfte auf mich aufmerksam machen?
Tatsächlich kommt man an den sozialen Medien oft gar nicht mehr vorbei. Es kommt natürlich so ein Stück weit auf die Branche an, welches soziale Medium ich jetzt verwende. Ist es Instagram, ist es TikTok, ist es LinkedIn und natürlich auch auf die Position, die ich besetzen möchte. Das ist so das eine, aber in vielen Fällen kommt man da heutzutage gar nicht mehr rum. Es geht aber auch darum, was erwarte ich denn von einem Bewerber? Wenn ich, wie gesagt, damit einen langen Lebenslauf ankomme, den ich haben will, kann ich das schon mal vergessen. Oder ich gebe dir ein anderes Beispiel. Als wir hier hingezogen sind, mein Mann ist angestellt und er hat sich so ungefähr 3 Monate vorher angefangen zu bewerben. Als Softwareentwickler kriegte der auch sehr schnell eine Stelle, aber ein Unternehmen hat sich gar nicht zurückgemeldet, erst ein Dreivierteljahr später. Da haben wir schon ein halbes Jahr hier gewohnt und die HR-Leiterin war zutiefst beleidigt, dass er schon eine Stelle längst angetreten hatte. Und ich finde, das geht gar nicht. Wenn eine Bewerbung reinkommt, muss innerhalb der ersten Stunde im Prinzip schon eine Antwort da sein. Das kann auch automatisiert erfolgen, das kann auch DSGVO-konform erfolgen. Das ist so übrigens ohnehin meine Empfehlung, dass DSGVO-konform ist. Aber so eine erste Antwort, vielen Dank, dass die Bewerbung eingegangen ist. Wir melden uns binnen so und so viele Stunden oder so und so viele Tagen und sich dann auch daran halten. Wenn ich sage, ich melde mich binnen 48 Stunden, dann erwartet der Bewerber das auch, weil tut man es nicht, dann ist er einfach weg, weil da hat er Vertrauen abgebaut.
Da sind wir schon beim nächsten Punkt. Was spielt Vertrauen eine Rolle? Weil ich merke, dass meine Freundin ist auch gerade auf Jobsuche seit Monaten und ich sage dann auch manchmal, wenn sie sagt, das war eine interessante Stelle, sie hat sich beworben, sie hat nichts gehört, dann sage ich, ruf doch da mal an und dann sagt sie, nö, wieso? Ja. Und das unterstreicht, glaube ich, genau das, was du sagst, weil das ist nicht fiktiv, sondern das ist tatsächlich so. Mhm. Weil nehmen wir mal an, wenn ich einen Kunden habe und dem Kunden irgendein Angebot schicke oder mit dem Kunden was bespreche oder ich gebe was bei einem Lieferanten in Auftrag, dann möchte ich ja auch eine Rückmeldung haben als Unternehmen. Mhm. Und das ist genau das Thema. Wie kann ich dem Unternehmen vertrauen? Und ich denke mal, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne, den du da ansprichst, Vertrauen im Bewerbungsverfahren.
Und es hat ja auch was mit Zuverlässigkeit zu tun. Wenn jemand da schon nicht antwortet, sich nicht meldet, kein Feedback gibt, wie soll ich ihm dann halt später vertrauen können? Wie zuverlässig ist er dann in anderen Bereichen? Ein weiterer Punkt ist, dass wichtig ist, Haltung zu zeigen. Und das kann ich nicht, wenn ich austauschbare Phrasen habe, sondern ich muss klar kommunizieren, wofür stehe ich als Unternehmen und wie fühlt es sich an, bei mir zu arbeiten? Und das kann ich schwer als Chef oder Chefin selber machen. Ich kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Viel besser ist es, wenn meine Mitarbeiter und meine Mitarbeiterinnen das tun, wenn es authentische Stories gibt. Die funktionieren deutlich besser als irgendwelche Hochglanzanzeigen. Aber dazu.
Also das heißt, eigentlich muss ich ja erstmal mein Unternehmen selber kennen.
Ja.
Ne? Und da, das ist ja eigentlich der erste Schritt. Und da hakt es ja oftmals schon. Ne, weil also viele gar nicht wissen, wo ist genau meine Positionierung, was macht mich aus, was ist mein USP. Und wenn ich das als Unternehmer schon selber nicht weiß, wie soll ich es dann meinen Mitarbeitern vermitteln? Und das finde ich so ein bisschen spannend. Das heißt, also den Ansatz, den du tatsächlich gehst, und das finde ich eben spannend, jetzt nicht nur zu sagen, ja, wir haben da eine Stelle, wir machen da jetzt mal ein nettes Posting und packen das mal mit Google Ads oder ähnlichen Werbebudget noch oben rein, sondern der Ansatz ist eigentlich wesentlich tiefer, einfach erstmal rauszukriegen, was bin ich für ein Unternehmen und rauszukriegen, warum sind meine Mitarbeiter bei mir? Das könnte nämlich eventuell auch eine ganz andere Schlüsselrolle noch sein, wenn du Unternehmen hast, wo du ständig Mitarbeiterwechsel hast.
Ja,
so ein Kommen und Gehen ist, dann ist das wahrscheinlich genau auch so ein Thema, wo Positionierung wahnsinnig wichtig ist, oder wie siehst du das?
Ja, das auf jeden Fall. Wenn ich eine hohe Fluktuation habe, hat das eine extrem negative Außenwirkung, weil dann heißt es nach außen hin, dass irgendwas nicht in Ordnung, dann springen Kunden ab, dann wollen Menschen mit einem nicht mehr zusammenarbeiten, wenn das die Runde macht, weil es hat ja seine Gründe, warum man so eine starke Fluktuation hat. Hinzu kommt, dass Mitarbeiter demotiviert sind, die halt im Unternehmen geblieben sind, die vielleicht vorher richtig gut zufrieden waren und es grundsätzlich auch noch wären, aber wenn da diese starke Fluktuation einfach vorhanden ist, dann baut das einfach das Vertrauen auch ab. Und Vertrauen ist die entscheidende Währung im Recruiting.
Ja, also definitiv. Und ich denke mir mal, wenn Mitarbeiter ständig gehen, dann denken sich die Unternehmen vielleicht, naja, es kriegen andere nicht mit. Das Blöde ist nur, die Mitarbeiter sind vielleicht im Social Media mit anderen vernetzt und sprechen dann vielleicht auch über das Unternehmen. Ne? Also deshalb ist das Wahnsinn. Das heißt, wie würde denn so eine, also was schlägst du denn vor? Wie wäre denn so eine Struktur bei dir? Wie muss ich mir denn so ein Ablauf oder so ein Verfahren bei dir oder optimalerweise vorstellen, dass es tatsächlich funktioniert fürs Unternehmen?
Meine erste Empfehlung ist immer, eine Status Quo-Analyse zu machen, zu schauen, wo steht man denn. Idealerweise dann auch verbunden mit einer Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage, um zu schauen, wie zufrieden sind die Mitarbeiter? Was nehmen die sehr positiv wahr? Wo gibt es vielleicht Baustellen an der einen oder anderen Stelle? Und ich war noch in keinem Unternehmen, wo es keine einzige Baustelle gab. Mal sind sie größer, mal sind sie kleiner. Aber es ist wichtig, da einen Blick drauf zu haben, damit aus einer kleinen Baustelle nicht irgendwann eine große Baustelle wird. Und ein weiterer Vorteil ist halt hier, man kriegt die Stimmen schon heraus. Man erfährt, warum sind die im Unternehmen? Was finden die besonders gut? Und da steht nie der Obstkorb oder der Kickertisch, sondern es ist ganz oft die Haltung der Inhaber, der Inhaberin. Und das Miteinander ist ein ganz großes Thema, was die Zufriedenheit einfach auch stärkt. Und dann im nächsten Schritt sich zu überlegen, wen möchte ich denn als Mitarbeiter haben? Wer ist denn so mein Wunschmitarbeiter? Wie ticken die von der Persönlichkeit her? Fatal wäre zu sagen, beispielsweise, ich suche einen ITler und habe in der Werbeanzeige Skateboardfahrer. Ist tatsächlich schon vorgekommen. Und damit werde ich die nicht erreichen. Sondern was sind deren Interessen? Welche Neigungen haben die? Welche Persönlichkeit haben die? Sind die eher introvertiert oder eher extrovertiert? Und darauf basierend auch die Anzeigen ausbauen. Und dann halt auch die Mitarbeiter mit ins Boot holen. Wen wollt ihr denn als Kollegen oder als Kollegin haben? Was ist denn euch wichtig? Wie sollte denn so jemand ticken? Mit wem könnt ihr denn gut zusammenarbeiten? Weil was passieren kann, ist, wenn ich jemanden ins Team reinhole, der fachlich fantastisch ist, aber menschlich so gar nicht reinpasst, ist, dass Mitarbeiter bestehende, langjährige Mitarbeiter gehen. Und ich hatte einen Kunden, das ist tatsächlich passiert, da bin ich erst danach ins Unternehmen reingeholt worden. Da hatte jemanden eingestellt. Er kam sehr gut mit der Person klar und seine Key-Account-Managerin so überhaupt nicht, dachte aber, die seien privat verwandelt. Ja, und die hat dann gekündigt, ohne was ihrem Chef zu sagen, dass sie unzufrieden ist, dass sie unglücklich ist und ist zum Hauptproblem.
Das ist ja immer das Thema, ja. Das heißt, also das dann kurz zur Unterbrechung, wenn ich das so höre, das heißt, man sollte das ja dann regelmäßig machen. Nicht nur, wenn ich jetzt eine Stelle zu besetzen habe, sondern vielleicht mal so diese Vertrauensabfrage oder diese Positionierung öfter mal machen, um eben auch bestehende Mitarbeiter zu halten. Verstehe ich das jetzt richtig?
Ja, also die Empfehlung ist tatsächlich einmal im Halbjahr mindestens diese Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage zu machen. Gerne von einem externen, weil da ist einfach die Wahrscheinlichkeit, also ich mache es zumindest so, dass die Daten anonymisiert sind. Mein Kunde erfährt nie, welcher Mitarbeiter was gesagt hat, weil mir ist es wichtig, dass die Mitarbeiter ehrlich antworten. Das kann ich nur dadurch erreichen, indem die Daten anonymisiert, dann einfach nur der Kunde dann eine Zusammenfassung so gesehen bekommt. Das ist das eine. Zum anderen Mitarbeitergespräche zu führen, also wirklich zu den Mitarbeitern hinzugehen, sich mit denen auszutauschen, mit denen zu unterhalten und nicht zu sagen, ich bin hier der Inhaber und ich gehe nicht in die Werkstatt, weil da stehe ich drüber. Aber nicht nur der Inhaber oder die Inhaberin selbst, sondern auch die Führungskräfte. Da erlebe ich es auch immer wieder, dass sie sagen, ja, warum, ich bin doch ein White Collar oder ich sitze doch im Büro, warum sollte ich mich da mit einem einfachen Mitarbeiter in der Werkstatt oder im Lager unterhalten? Das ist eine fatale Denkweise, weil ganz viele Informationen einfach verloren gehen und die auch überhaupt kein Gefühl dafür bekommen, wie ist denn so gerade die Stimmung, sondern mich erst dann...
Ja, vor allen Dingen ist es ja so, wer hält denn das Unternehmen am Laufen, muss man ja auch mal sich überlegen. Das sind ja nicht unbedingt die, die jetzt in den Büros alleine sitzen, sondern die, die in der Produktion sind oder die draußen auf der Baustelle sind. Und wenn ich die Mitarbeiter verliere, die dann vielleicht auch noch gut waren, dann habe ich natürlich ein doppeltes Problem, ne? Also das ist tatsächlich das Thema. Wie sieht denn das aus? Jetzt sprechen wir ja immer schon von bestehenden Unternehmen, die schon Mitarbeiter haben, die neue Mitarbeiter suchen. Ich schmeiß dich jetzt einfach mal ins kalte Wasser. Wenn du jetzt einen Einzelunternehmer hast, vielleicht Gründung im zweiten, dritten Jahr, der sich jetzt überlegt, Mitarbeiter einzustellen, wäre das auch eine Zielgruppe für dich? Und kann der, weil der hat ja keine Mitarbeiter zum Fragen, wie kann der das Thema angehen?
der hat seine persönliche Positionierung. Also wir haben ja immer zwei Positionierungen. Gerade so ein Einzelunternehmer, da ist dieses Personal Branding, wie es in der Fachsprache heißt, sehr, sehr wichtig. Also wofür steht die Person? Was ist ihr wichtig? Welche Werte lebt sie? Wie lebt sie diese Werte? Und es gibt verschiedene Themen rund um das Thema Mitarbeiter, rund um das Thema Führung, die man bereits nach außen hin zum Beispiel über Social Media kommunizieren kann und dann auch im persönlichen Gespräch kommunizieren kann und auch ganz klar sagen kann, was wünsche ich mir, warum wünsche ich mir das, um halt zu schauen, matcht das, geht mein Gegenüber damit d'accord, und aber auch die Gegenfrage zu stellen im Vorfeld, was wünscht sich denn mein Gegenüber?
Mhm. Ja, also das heißt, also auch da ist es ganz wichtig, sich erstmal sozusagen damit auseinanderzusetzen, ja, und nicht einfach zu sagen, wir suchen jetzt mal irgendwen. Und weil natürlich auch, wenn ich nur eine 500-Euro-Kraft suche, kann ich die ja vielleicht aufbauen, dass die mal in Teilzeit oder Vollzeit reingeht. Ne? Also das ist natürlich auch ein Thema. Das heißt, frühzeitig anfangen. Nicht, wenn ich jetzt weiß, ein Mitarbeiter geht in 2 Wochen, nächste Woche erst anfangen und zu sagen, man ruft jetzt die Monika an und fängt an, eine Positionierung zu machen, sondern eigentlich ist das etwas, wo ich mich frühzeitig mit beschäftigen sollte, weil Vertrauensaufbau kann ich auch nicht von heute auf morgen machen. Ja. Das ist ja auch ein Thema. Du hast schon das Thema Vertrauen angesprochen. Vertief das nochmal. Also wo kann ich, wenn ich so strukturiert vorgehe, Vertrauen aufbauen? Wo weckt es das Vertrauen bei den zukünftigen Mitarbeitern, dass wir das nochmal ganz klar herausstellen?
Das kann ich bereits im Bewerbungsprozess machen. Die BewerberInnen geben mir intime Daten preis, also wie zum Beispiel einen Lebenslauf, wie Kontaktdaten, Gehaltswünsche etc. pp. Und wenn ich vorher schon ganz transparent kommuniziere, wer Zugriff auf diese Daten bekommt, wie so ein Bewerbungsprozess abläuft, das fällt dann immer in diesen Part rein, wie läuft bei uns ein Bewerbungsprozess ab, dann kann ich dadurch Sicherheit ausstrahlen und es entsteht auch ein Vertrauensvorschlag. Fatal ist, es ist mir selbst mal passiert, vor vielen Jahren hatte ich mich beim Unternehmen beworben und die Empfangsdame brachte mir einen Kaffee und sagte zu mir, sie hat es mit Sicherheit als Kompliment gemeint, ich hätte mich nie getraut, als Frau so ein hohes Gehalt zu fordern. Also hat die meine Bewerbungsunterlage gesehen. Ich war entsetzt darüber. Nicht, dass ich die unsympathisch fand oder so. Das war es nicht. Aber sie hatte halt mit diesem Bewerbungsprozess überhaupt nichts zu tun. Und dass die dann meinen Gehaltswunsch wusste, das fand ich nicht glücklich. Es ist auch ein Unternehmen, wo ich nicht angefangen habe, mit aus diesem Grund, weil das Vertrauen direkt da schon weg war. Und das ist halt so eine Sache. Vertrauen entsteht auch dadurch, dass man klar kommuniziert, dass man kurze Wege hat, eine Verbindlichkeit auch ausstrahlt und eben auch den bewussten Umgang mit Daten, sprich auch nur die Daten einfordert, die ich wirklich im allerersten Schritt brauche von meinem Gegenüber. Und da ist einfach die Frage, brauche ich wirklich schon im ersten Schritt, wenn jemand sagt oder jemand klickt, ja, ich bin interessiert, ich würde mich gern bei euch bewerben, brauche ich dann wirklich schon alle Daten wie Lebenslauf, wie Zeugnisse etc. pp. Oder ist das nicht etwas, was ich im weiteren Bewerbungsprozess, wenn ich sage, ja, das matcht, ich könnte mir das gut vorstellen, von dem Bewerber anfordern kann.
Das finde ich ganz spannend, weil wir sind ja hier im Datenschutz-Podcast und das ist natürlich ein Thema ganz stark vom Datenschutz und wir haben da auch immer die Zweckbindung. Und wenn du sagst, das muss auch matchen, dann kann ich ja wahrscheinlich in meinen Bewerbungsprozess auch schon abfragen, ich suche einen Kreativen, ich suche, du hast Spaß am Reisen oder was weiß ich nicht. Und dann würde ja schon ein Anschreiben, wo er sich darstellt, wo er seine Interessen oder was sagt, vielleicht schon fürs Erste reichen, um auszusieben. Das könnte ich mir vorstellen. Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz, weil viele verlangen, also ich habe es erlebt, dass manche das über Google Forms abfragen, in einer Google Drive, ohne jetzt irgendwelche Auftragsverarbeitungsverträge oder eine Sicherheit dahinter. Übrigens auch für unsere Zuhörer und Zuschauer, das Thema Bewerbungsverfahren ist im Datenschutz ein ganz heikles Thema, weil, das muss man wissen, es geht dann nicht nur um normale Arten von Daten, sondern es geht um sensible Daten, weil der Datenschutz unterscheidet 2 Arten von Daten. Und bei den sensiblen Daten handelt es sich immer darum, wenn ich Religion oder aber Gesundheitsdaten habe. Und die habe ich fast immer im Bewerbungsverfahren, weil Religion habe ich eigentlich immer dabei. Und Gesundheitsdaten kann ich drin haben, wenn ich vielleicht eine Behinderung habe oder einen Einschränkungsgrad oder ähnliches. Dazu haben wir schon letztes Jahr, also 2024, eine Folge gemacht. Das ist die Folge 9, wo es um die Bewerbungsverfahren geht, Datenschutz im Bewerbungsverfahren. Also wer da nochmal genauer reinhören will, kann gerne in Folge 9 nochmal zurückspringen. Da gehen wir das Thema ganz stark an. Ja, aber da hast du vollkommen recht, weil ich denke mal, das ist ja das Thema, was wir heutzutage immer haben, gerade in den unsicheren Zeiten, die wir gerade haben, das Thema Vertrauen, ob du es jetzt in puncto der Politik geht, in puncto Finanzen geht, in puncto sonst was geht, steht eigentlich überall immer das Thema Vertrauen oben drüber. Und das ist, glaube ich, auch in der Bewerbesuche und gerade in Unternehmen ein sehr wichtiger Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf. Ne? Und dieses Vertrauen auch halten bei den Mitarbeitern, die ich schon habe. Ne? Das siehst du wahrscheinlich ja genauso.
Ja, absolut. Also das wird auch da zunehmend wichtiger werden. Da sind auch oft Kritikpunkte, die ich schon mal in Unternehmen höre, dass jemand sich beschwert, dass Mitarbeiter aus der Personalabteilung Daten nach außen weitergegeben haben, die sie gar nicht hätten weitergeben dürfen. Also auch unternehmensintern ist es extrem wichtig. Und ich sage halt immer, so wenig Daten wie möglich, so viel wie nötig. Und dann halt auch denen konkret sagen, wofür werden die Daten gespeichert? Wo werden sie gespeichert? Wer hat Zugriff darauf? Und halt auch, was ganz wichtig einfach auch ist, dass die Daten geschützt sind, dass nicht jemand ins Büro reingeht, geht an die Personalakte und kann sich dann alles über den Mitarbeiter raussuchen.
Also es muss tatsächlich zugriffsbegrenzt sein. Es dürfen tatsächlich nur die Personen den Zugriff haben, die auch damit arbeiten. Das heißt, das schließt eigentlich grundsätzlich schon mal aus, Bewerbungen oder Anzeigen oder sonst was zu machen mit einer Info-Ad-Adresse, wo die Sekretärin und sonst wer noch Zugriff drauf hat. Das geht eigentlich gar nicht. Und das sind eben Dinge, die ich mir im Vorfeld eben auch schon Gedanken machen muss drüber. Weil wenn ich mich an eine Info-Ad bewerbe, dann ist bei mir schon ein Fragezeichen, wo landet die Mail? Ne? Sieht das vielleicht der Lagerist oder der Sachbearbeiter auch, der damit eigentlich gar nichts anfangen darf? Ne? Also das ist auch so ein Tipp. Man sollte da immer eine eigene E-Mail-Adresse nur für Bewerbungen haben, wenn ich ausschreibe. Und auch das Thema, mit wem arbeite ich im Recruiting zusammen? Also auch das ist ja, wenn ich eben einen externen einbinde, einen externen Recruiter einbinde, dann muss es da natürlich auch Datenschutzverträge wie Auftragsverarbeitungsverträge geben. Es muss sichergestellt sein, dass der Tools einsetzt, die natürlich datenschutzkonform sind. Sonst kann ich nach vorne viel erzählen, dass ich Vertrauen aufbaue und mache es mir aber mit dem Hintern sozusagen, mit dem Freelancer oder dem Subdienstleister, den ich habe, wiederum kaputt. Also es sind tatsächlich Themen, wo ich mich mit beschäftigen sollte, um eben das Thema rund zu machen.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen halt, wenn man jemand Externes einbindet, das auch aktiv zu kommunizieren, dass das eine externe Person ist, die da jetzt eingebunden wurde, die die Daten verarbeitet, die im Gespräch vielleicht mit dabei sitzt, um halt den Inhaber oder die Inhaberin beraten zu können, passt der Bewerber ins Team rein, passt da nicht rein. Und es wäre fatal, dazu diese Person als interne Mitarbeiterin oder als internen Mitarbeiter darzustellen. Weil spätestens dann, wenn der Bewerber tatsächlich im Unternehmen anfängt zu arbeiten, kommt das raus. Und da ist das Vertrauen erstmal natürlich weg oder sehr stark gesunken. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass die Wechselrate oder die dass die wechselwillig sind, im ersten Jahr extrem hoch ist. Also im ersten Jahr prüfen die das Unternehmen auf Leib und Seele und schauen, will ich dort arbeiten, will ich dort darauf bleiben, passt das, matcht das oder suche ich mir doch lieber wieder was Neues. Und nach einem Jahr sinkt das signifikant ab, aber im ersten Jahr ist die Wechselbereitschaft sehr hoch.
Jetzt haben wir natürlich noch eine ganz neue Herausforderung, die auf uns zukommt und das ist das Thema KI, ne? Weil viele denken sich, ich binde KI mit ein und mache da mein Bewerbermanagement mit. Hört sich smart an, aber da ist das Thema Vertrauen natürlich auch ein Thema. Wenn ich der ChatGPT oder eine offene KI irgendwo meine Bewerbung reinlaufen lasse, skalieren lasse, schauen lasse, wer passt denn, irgendwelche Auswertungen machen lasse, ist das erstens nicht vertrauenserweckend und zweitens absolut gegen die DSGVO. Also das ist natürlich auch ein Thema. Das heißt, auch da sollte ich mir natürlich genau überlegen, wie setze ich das Ganze auf, weil das kann auch zum Bumerang werden.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen die KI ist halt nach wie vor fehleranfällig, indem sie dann falsche Daten, falsche Informationen ausspuckt, Daten miteinander vermischt oder auch Daten erfindet, um dem Nutzer zu gefallen. Weil das ist ja so eine Hauptprämisse, die KI hat. Sie will dem Nutzer gefallen. Wenn sie das Gefühl hat, der Nutzer erwartet eine gewisse Antwort, dann gibt sie dem auch die Antwort. Und das ist der Grund, warum man, wenn man das für sich privat nutzt, dann der KI auch durchaus mal sagen muss, red mir nicht nach dem Mund, sondern gib mir ein ehrliches Feedback. Aber gerade im Bewerbungsfall ist es halt extrem fatal. unter Umständen.
Ja, vor allen Dingen kann sie eins nicht. Sie kann nicht nach Emotionen oder sonstigen Sachen agieren. Und ich meine, das reinzugehen, Mitarbeiter zu befragen, Emotionen rauszukriegen, warum bist du hier, empathisch zu sein, das kann die KI immer noch nicht.
Ja.
Na, also das ist etwas, und das wird sie wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie es irgendwann mal kann. Manche behaupten ja, dass sie irgendwann mal Empathie kann, aber ich glaube, da sind wir noch ein bisschen entfernt von, das müssen wir abwarten.
Ich glaube auch, dass das noch dauert. Und vor allem, was die KI noch nicht kann, ist sowas wie Mikroexpressionen, wie Zwischentöne raushören. Das, was wir Menschen automatisch sehr gut können, weil es in unserer Natur liegt, die einen besser, die anderen schlechter. Aber wir können so recht gut zwischen den Zeilen lesen. Und das ist etwas, was die KI nicht kann. Jetzt und auch die Tonalität kann sie nicht unbedingt gut bewerten. Sie kann nur sagen, ist neutral, ist freudig oder ist verärgert, aber das war es dann schon gewesen. Aber da gibt es ja viele Nuancen, die dazwischen liegen.
Genau. Meine Liebe, ein spannendes Thema und ich glaube, da könnten wir wahrscheinlich noch stundenlang drüber reden. Aber ich habe immer eine abschließende Frage an meine Interviewpartner. Mhm. Hast du noch einen ersten Tipp für unsere Podcast-Hörer und Zuschauer?
Ja, tatsächlich. Sichtbarkeit ist kein Selbstzweck, sondern sie muss echt sein. Ihr müsst es wirklich teilen wollen. Euch muss es wichtig sein, zu zeigen, wer ihr seid, wofür ihr steht und warum man bei euch arbeiten sollte. Und Arbeitgeber, die mutig zeigen, was sie besonders macht, ziehen auch die richtigen Menschen an. Und mein Tipp ist, beginnt euren eigenen Mitarbeiter zu fragen, warum sie gerne bei euch bleiben und macht genau das sichtbar und idealerweise lasst eure Mitarbeiter für euch sprechen, wenn die das natürlich möchten. Und vor allen Dingen darüber hinaus nutzt Datenschutz nicht als Pflicht, sondern als Vertrauensbooster, weil ihr entscheidet, welches Signal ihr setzt.
Genau, danke dir. Da hast du uns den Ball sehr gut zurückgespielt. Liebe Monika, schön, dass du heute in unserem Podcast warst. Schön für die vielen Tipps, die du uns gegeben hast. Und wer denkt sich jetzt, Mensch, mit Monika möchte ich noch mal ein individuelles Gespräch führen. Ich möchte einfach mal wissen, was ich für mich tun kann. Was bietest du an, Interessierten? Machst du ein kostenloses Erstgespräch oder wie würde das bei dir laufen?
Ja, das ist so eine Mini-Marketing-Analyse, nenne ich das. Das sind so 45 Minuten, da kann man sich einbuchen. Da stelle ich diverse Fragen zum Unternehmen, zu den Herausforderungen, die sie gerade haben. Und am Ende kriegen die 3 Tipps. Das ist kostenlos. Die kriegen sie dann auch nochmal schriftlich als E-Mails. Und mir ist mal daran gelegen, dass sie das selber umsetzen können. Also nicht sowas wie, du musst deine Website überarbeiten oder auf Social Media sichtbar werden. Wissen die auch ohne mich, sondern wirklich ganz gezielt auf ihre Herausforderungen, wo sie mit sich schon mal starten können.
Super. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, ey, das hört sich cool an und so eine Mini-Marketing-Analyse möchte ich auch gerne machen, wir packen natürlich in den Shownotes die ganzen Links rein, wo ihr Monika eben sozusagen erreichen könnt und auch einen Link zu dieser Mini-Marketing-Analyse, das ist auch mit dabei. Schaut einfach rein und wenn ihr der Meinung seid, Datenschutz, sollte ich mir generell vielleicht mal Gedanken drüber machen, das ist so ein Stiefkind, ich weiß gar nicht, was muss ich denn eigentlich tun? Dann geht auf unsere Homepage, die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, bucht euch bei einem unserer Berater ein kostenloses Erstgespräch und da werden wir euch aufzeigen, wie wir euch in nur 4 Stunden oder in kurzen Schritten helfen können. Und wenn es um das Thema Vertrauensaufbau geht beim Kunden, ist Datenschutz auch gut. Und da könnt ihr auch mal beim DSGVO-Vertrauensregister vorbeischauen. Das ist ein Gütesiegel, was es seit ein paar Monaten gibt, wo man sich registrieren lassen kann, um eben auch nach außen zu zeigen, Datenschutz ist mir wichtig und das Kunden und zukünftigen Mitarbeitern zu zeigen. Monika, ich danke dir, dass du heute dabei warst. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht.
Gebe ich gern zurück.
Und ansonsten wünsche ich unseren Zuhörern und Zuschauern noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Podcast, wo wir wieder spannende Themen behandeln. Ciao.
Macht's gut.
Schön, dass du heute mit dabei warst. Weitere Informationen zu unserem DSGVO-Erste-Hilfe-Koffer und Datenschutz findest du unter dsgvo-erste-hilfe.de. Du kannst dir gerne auch einen kostenlosen Termin buchen mit einem unserer Beraterinnen und Berater vom DSGVO-Erste-Hilfe-Koffer-Team. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Such dir aus, von wem du dich beraten lassen möchtest und lass uns darüber sprechen, wie wir dir am besten weiterhelfen können. Bis zur nächsten Folge und denk immer daran, Datenschutz muss nicht kompliziert sein. Der DSGVO-Erste-Hilfe-Koffer macht's leicht.